Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Pascal Bieber. Und das haben wir heute für Sie im Programm. Schlecht fürs Herz. Vorsicht mit Calciumtabletten gegen brüchige Knochen. Sie bergen unterschätzte Risiken und nützen weniger als gedacht. Gut für die Natur. Eine neue Studie beziffert den Wert von Naturschutzmaßnahmen in Franken und Rappen. Mit Naturschutz lässt sich sogar Geld sparen. Und schließlich besser als ein Foto. Warum es wissenschaftliche Zeichner auch heute noch braucht.
Es ist eigentlich ganz klar, dass eine Fotografie immer alles zeigt. Mit der Zeichnung kann ich natürlich sehr spezifisch gewisse Aspekte betonen und wirklich daraufhin fokussieren, welchen Inhalt ich mit dem Bild vermitteln will.
Bilder und Zeichnungen spielen also auch heute noch eine wichtige Rolle für die Wissenschaft. Wir schauen Studierenden des Studiengangs Scientific Visualization über die Schulter. Zuerst aber zu brüchigen Knochen und was wir dagegen unternehmen können oder vielleicht besser lassen sollten. Viele Menschen, vor allem Frauen, leiden im Alter an brüchigen Knochen. Gegen diese Knochenerkrankung, auch bekannt als Osteoporose, gelten Calciumtabletten bis heute als wirksames Gegenmittel. Doch Calciumtabletten sind offenbar nicht so gut wie ihr Ruf. Sie schaden sogar eher, als dass sie nützen. Dies zeigen verschiedene neuere Studien. Vor allem ein Befund lässt aufhorchen. Forscher aus Neuseeland haben nachgewiesen, dass Calciumtabletten das Risiko für Herzinfarkt deutlich erhöhen. Anita Vonmon berichtet.
Milch, echt stark.
Wir wissen es. Milch und überhaupt Milchprodukte sind gesund. Sie enthalten viel Calcium und das gibt starke Knochen. Was die Kuh in der Werbung verkündet, bestätigen auch Fachleute. Das Calcium in den Lebensmitteln ist wichtig für die Gesundheit und deshalb sollten wir jeden Tag zum Beispiel ein Glas Milch, ein Stück Käse und ein Joghurt zu uns nehmen. Weniger klar ist heute aber, wie wichtig Calciumtabletten sind. Dabei werden sie immer wieder verschrieben. Forscher aus Neuseeland kommen nun aber zum Schluss, die Calciumtabletten gegen den krankhaften Knochenabbau, diese Tabletten seien schlecht fürs Herz. Die Forscher haben mehrere Studien mit insgesamt 12.000 Teilnehmenden analysiert. Resultat: Das Herzinfarktrisiko stieg bei Leuten mit Calciumtablettenbehandlung um 30%, sagt Ian Reid von der neuseeländischen Universität Auckland.
There were 30% more people having heart attacks in the groups that were randomized to take calcium tablets in comparison with those who took inactive placebo tablets.
Calciumtabletten lassen das Herzinfarktrisiko also deutlich steigen, zeigt die Untersuchung. Warum, kann Ian Reid nur vermuten. Wer Calciumtabletten einnehme, sagt er, habe danach einen höheren Calciumspiegel im Blut und vielleicht führe das zu Gefäßverengungen. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat diese Woche auf die Studie reagiert. Sie empfiehlt, Calciumtabletten wegen des Herzinfarktrisikos künftig zurückhaltender einzusetzen. Das sei allerdings übertrieben, findet Martin Birkhäuser, der Präsident der Schweizerischen Vereinigung gegen Osteoporose. Er sieht keinen Grund zur Panik. Ob tatsächlich ein Herzinfarktrisiko bestehe, das müssten nun zuerst einmal noch andere Studien nachweisen, sagt er. Und ohnehin sei das Gesundheitsrisiko in der Schweiz tiefer.
In den Ländern, wo die Studie durchgeführt worden ist, wird den Teilnehmern der Studie mehr Calcium verabreicht, als es in der Schweiz üblich ist. In der Schweiz wird nur diejenige Menge ergänzt, die bis zum täglichen Soll nicht ausreicht.
Am heutigen täglichen Calciumsoll will die Schweizerische Vereinigung gegen Osteoporose auch weiterhin festhalten. Sie empfiehlt allen Menschen täglich 1000 Milligramm Calcium oder bis 1500 Milligramm, wenn jemand schon Osteoporose hat. Von diesen Mengen soll man so viel wie möglich über die Nahrung zu sich nehmen, den Rest über Tabletten. Allerdings, Calciumtabletten würden gar nicht so sehr nützen, sagt Heike Bischoff, Osteoporose-Expertin am Unispital Zürich und Leiterin vom Zentrum Alter und Mobilität der Universität Zürich.
Es gibt keine einzelne Studie, die mit Calcium-Tabletten alleine zeigt, dass man definitiv Knochenbrüche vermindern kann.
Hingegen kann man Knochenbrüche vermindern, wenn man die Calcium-Tabletten kombiniert mit Vitamin D. Dieses Vitamin ist ein neuer Hoffnungsträger in der Osteoporoseforschung. Es birgt kein Herzinfarktrisiko und zugleich senkt es das Risiko, sich im Alter die Knochen zu brechen. Das hat Heike Bischoff im Rahmen eines nationalen Forschungsprogramms diesen Frühling nachgewiesen. Vitamin D wirkt also auch allein gegen brüchige Knochen. Dennoch brauche es auch die Kombination Vitamin D-Calcium, wie sie heute auf dem Markt ist, sagt Bischoff. Denn Menschen, die schon Osteoporose haben oder im Alter Milchprodukte schlecht vertragen, sie bräuchten eine Extraportion Calcium. Allerdings sei in den Kombinationstabletten immer noch zu viel Calcium drin.
Wir hoffen anhand der wissenschaftlichen Daten, dass sich die Konzentrationen verändern in diesen Kombinationstabletten, also lieber etwas weniger Calcium und mehr Vitamin D. Aber das ist einfach im Moment noch ganz neu.
Und weil diese Resultate noch so neu sind, gibt's auch keine Einheitsmeinung dazu. Bloß in einem Punkt sind sich alle einig. Bei Calciumtabletten allein ist Zurückhaltung angebracht. Auch die Schweizerische Vereinigung gegen Osteoporose empfiehlt Calcium daher kombiniert mit Vitamin D. Calciumtabletten sind also keine heilige Kuh mehr in der Osteoporosebehandlung. Die Milchkühe auf der Weide hingegen haben immer noch Gutmuhen.
Anita von Mund. Wir sind mitten im Jahr der Biodiversität. Im Oktober findet die 10. Biodiversitätskonferenz statt und dort wird die Staatengemeinschaft um den Schutz der Vielfalt der Arten und Lebensräume ringen. Um den Schutz des Regenwalds genauso wie um den Schutz von Mooren. Dabei spielen die Kosten des Naturschutzes eine entscheidende Rolle. Doch Naturschutz ist nur auf den ersten Blick kostspielig. Intakte Natur erbringt nämlich auch zahlreiche Dienstleistungen für uns Menschen. Zum Beispiel schützen natürliche Flussläufe vor verheerenden Überschwemmungen. Gratis und franco. Netto ließe sich mit dem Naturschutz also sogar Geld sparen, hat eine neue Studie berechnet. Und zwar auch mit lokalen Maßnahmen. Und nicht nur im Regenwald, sondern auch mitten in Europa. Darüber habe ich mit Carsten Nessöfer gesprochen. Er ist Mitautor dieser sogenannten TEEP-Studie. Erste Frage an Carsten Nessöfer. Sie schreiben, Naturschutz sei kein Luxus, sondern eine Lebensversicherung. Was meinen Sie damit?
Nun, wir haben uns in Mitteleuropa ja daran gewöhnt, dass wir Naturschutz ja ein Stück weit zurückdrängen in Naturschutzgebiete und deswegen es als Luxus empfinden. Und auf der anderen Seite machen wir uns eben immer weniger bewusst, dass ja von dieser Landschaft, die uns umgibt, ganz zentrale Dienstleistungen für den Menschen zur Verfügung gestellt werden, die bei der Ernährung und bei der Holzwirtschaft anfangen, aber natürlich viel weiter gehen in Wasserreinhaltung, Luftreinhaltung etc. Und das sind letztendlich Dienstleistungen, die uns die Natur zur Verfügung stellt.
Und der Ansatz von TEEP ist jetzt eben dem einen Preis zu geben, diesen Dienstleistungen, die die Natur eben erbringt.
Ja, wobei Preis immer ein schwieriges Wort ist, wenn man dann immer gleich damit verbindet, wir machen wirklich auf jede Art, auf jeden Vogel ein Preisschild drauf. Ökonomie bedeutet ja mehr. Es bedeutet deutlich zu machen, was ist der Wert. Und das hilft natürlich, wenn man Möglichkeiten und Wege findet, diese Dienstleistungen auch in Geldwerten auszudrücken.
Jetzt machen Sie ja nicht nur eine Bewertung des Preises oder des Wertes dieser Dienstleistungen, sondern gehen weiter und sagen eben, Natur schützen ist billiger als sie nicht zu schützen.
Das ist dann der Vorteil, wenn man die Möglichkeit hat, solche Ökosystemdienstleistungen auch monetär oder in Geldwerten darzustellen. Damit kann man eben deutlich machen, ja, was ist denn die Kosten-Nutzen-Analyse einer gewissen Maßnahme? Nehmen Sie zum Beispiel den Hochwasserschutz. Dort hat man früher immer nur sich darauf konzentriert, was wird dort an Schäden vermieden, wenn wir eben ja einen neuen Polder bauen und eben damit die Gefahr des Hochwassers reduzieren. Aber wenn wir noch Funktionen zum Beispiel von natürlichen Rückhalteflächen mit einrechnen, dann kommt man schnell bei solchen Kosten-Nutzen-Analysen zu dem Ergebnis, dass eben eine naturnahe Ausgestaltung solcher Lösungen durchaus die kostengünstigere ist, weil sie eben diese wenig sichtbaren Dienstleistungen der Natur auch zur Verfügung stellt.
Sie sagen eben in Ihrem Bericht, ganz kleine Veränderungen können schon sehr große Wirkung haben. Ein Beispiel, das Sie aufführen, ist der Schutzwald in der Schweiz gegen Lawinenniedergänge und der eben einen sehr hohen Wert hat.
Ja, genau. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil man sich eben dort sehr schnell bewusst gemacht hat, dass eben der Erhalt der Wälder an den Hängen eine kostengünstigere Maßnahme ist unter Umständen, als eben aufwendige Verbaumaßnahmen durchzuführen und dass man dort für solche verhinderten Maßnahmen durchaus massiv Geld sparen kann.
Ein anderes Beispiel ist die Schweizer Biene, die Ökosystemdienstleistungen in einem erstaunlichen Maß erbringt.
Ja, man hat das für die Schweiz mal ausgerechnet, was denn eigentlich die Serviceleistung der Bienen ist und hat festgestellt, dass also die gesamte Honigleistung, also der Wert des verkauften Honigs, liegt bei 60 Millionen Schweizer Franken im Jahr, wohingegen diese Bestäuberleistung, die die Bienen erbringen für Obstanbau etc., bei über 250 Millionen Schweizer Franken pro Jahr liegt. Und diese Erkenntnis, diese Zahlen hat dann auch dazu geführt, dass einige Kommunen in der Schweiz auch Programme aufgelegt haben, um die Bienenhaltung wiederum zu fördern.
Vielleicht das letztes Beispiel. CO2 ist im Moment ja mit der Klimaerwärmung ein großes Thema. Auch hier scheint ja die Biodiversität oder bestimmte Ökosysteme einen ganz beträchtlichen Teil beitragen zu können zur Bindung von diesem CO2, zum Beispiel Moore in Deutschland. Auch hier haben sie relativ hohe Ökosystemdienstleistungskennzahlen oder Werte erhalten.
Ja, das ist also ein Beispiel, was global ja sehr intensiv diskutiert wird, dass man Biodiversität stärker einbezieht, auch in den Klimaschutz. Und ein Projekt, was Kollegen von uns in Greifswald betreut haben, das beschäftigt sich mit den Mooren in Mecklenburg-Vorpommern im Norden von Deutschland. Und dort hat man ein Programm aufgelegt, um 30.000 Hektar Moorfläche wieder in einen naturnäheren Zustand zu versetzen. Man spart dadurch 300.000 Tonnen CO2 im Jahr ein und Rechnungen dazu haben ergeben, dass es also im Verhältnis zur Vermeidung von Emissionen etwa bei Fabriken oder bei der Heizung eine sehr, sehr kostengünstige Alternative ist, um CO2 festzulegen.
Nun findet ja im Oktober im japanischen Nagoya die 10. Konferenz über Biodiversität statt. Was denken Sie, welche Rolle werden solche ökonomischen Modelle oder, wenn man es jetzt plakativ sagen würde, diese Preisschilder an den Ökosystemen spielen bei der Entwicklung von neuen Ideen zum Schutz dieser Biodiversität?
Nun, die Ergebnisse der TEAP-Studie, die ja teilweise auch schon länger vorliegen, sind bereits in diesen Prozess der Konferenz der Internationalen Biodiversitätskonvention eingeflossen. Dort hat man sehr, sehr breites Interesse, gerade auch an diesen Beispielen aus der lokalen Ebene, die wir jetzt für den aktuellen Bericht gesammelt haben, weil man mehr und mehr sieht, wir brauchen solche Ansätze, um eben auch die ökonomische Komponente in den Naturschutz hineinzubringen. Wie gesagt, es ist nicht dazu da, um unseren Naturschutzansatz, den wir haben, zu ersetzen, der also mehr auf unserer eigenen Wertschätzung basiert, sondern ihn zu ergänzen. Und wir sehen also gerade auf der internationalen Ebene, dass diese Ansätze sehr stark aufgegriffen werden. Und auch in Nagoya ist zu erwarten, dass solche Ansätze für die nächste Strategie, die dort entschieden wird, eine sehr große Rolle spielen werden.
Carsten Nesshöver, Mitautor der neuen Studie über den Wert der lokalen Ökosysteme. Und hier geht es jetzt weiter mit aktuellen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Mitgebracht hat sie mein Kollege Patrick Tschudin. Das europäische Kernforschungslabor CERN nahe Genf muss den Gürtel enger schnallen. Das Budget wird gekürzt, wir haben vor 2 Wochen darüber berichtet. Nun ist das CERN ja nicht nur Grundlagenforschungsinstitut, sondern auch ein wichtiger Ideengeber für Gesellschaft und Industrie. Aber diese Ideen waren bisher gratis verwertbar. Nun sollen sie patentiert werden. Patrick Tschudin, zuerst einmal, um welche Art Ideen geht es da?
Ja, das berühmteste Beispiel, mit dem wir wahrscheinlich und dessen alle mehr oder weniger täglich zu tun haben, ist das World Wide Web. Das hat Tim Berners-Lee im CERN erfunden und dann der Öffentlichkeit quasi geschenkt. Ein anderes Beispiel einer Technologie, die dort ausgetüftelt wurde und die heute auch ganz viele Leute damit zu tun haben, ist die des berührungsempfindlichen Displays, mit dem man ein Gerät steuern kann, zum Beispiel heute ein moderneres Handy. Das sind 2 Beispiele von Technologien, die am CERN erfunden wurden und dann der Öffentlichkeit geschenkt wurden.
Und warum wurden die bisher nicht patentiert?
Ja, es ist nicht ganz einfach, Dinge zu patentieren, das ist mal das eine. Also es gibt da administrative Hürden. Auf der anderen Seite gibt es auch die 20 Geberländer, also die 20 Länder, die das CERN finanzieren und die sagen sich bisher jedenfalls, wir zahlen euch für Ideen, die ihr habt und wir wollen nicht ein zweites Mal zahlen, wenn wir eure Ideen dann nutzen.
Und jetzt soll es also vorbei sein mit Gratis-Nutzen von solchen Ideen.
Ja, jetzt hat das CERN sich mit der WIPO zusammengesetzt. Die WIPO ist die World Intellectual Property Organization, die Weltorganisation für geistiges Eigentum. Und die WIPO hat dem CERN versprochen, dass sie die administrativen Hürden heruntersetzen will und dass sie das CERN juristisch unterstützen will, um die Ideen, die dort entstehen, besser patentieren zu können. Das ist, was der New Scientist berichtet in seiner jüngsten Ausgabe. Was allerdings dort nicht steht, ist, was wohl die 20 Mitgliedsländer des CERN davon halten, dass sie künftig eben vielleicht doch doppelt zur Kasse gebeten werden könnten.
Dieses Wochenende jährt sich zum 9. Mal der Anschlag auf die beiden Türme des World Trade Centers in New York. Der 11. September hat sich ins kollektive Gedächtnis förmlich eingegraben. Nun haben sich Psychologen nochmals damit beschäftigt, und zwar haben sie sich über ungewöhnliches Datenmaterial gebeugt, Patrick Julien.
Genau, vor einem Jahr, da hat die Website WikiLeaks 570.000 Textmeldungen veröffentlicht. Textmeldungen, die am 11. September 2001 in New York über verschiedene sogenannte Pager-Systeme verschickt wurden. Und diese Textmeldungen hat ein Team von Mainzer Psychologen in den vergangenen Monaten ausgewertet. Interessiert hat die Mainzer, ob in diesen Textmeldungen emotionale Spuren dieses 11. September 2001 zu finden sind. Und tatsächlich, sie wurden fündig in dem Teil der Meldungen, die auswertbare Äußerungen enthielten, was etwa ein Viertel war. Da tauchen im Laufe des Tages des 11. September 2001 tatsächlich immer häufiger Worte des Zorns und der Wut auf. Angst auf der anderen Seite spielt eine eher untergeordnete Rolle. Angst artikulierende Worte kommen und verschwinden recht schnell wieder, aber Wut und Zorn ausgedrückt in Pager-Meldungen, die wachsen stetig an dem Tag. Das berichtet das Fachblatt Psychological Science.
Nicht ganz erstaunlich, dass die Wut zunimmt bei einem solchen Ereignis, aber nun ist es offensichtlich stichfest bewiesen. In Ihrer letzten Meldung, Patrick Judin, geht es um Massagen. Das Massagen entspannen, das wussten wir schon. Nun haben aber Forscher offenbar gezeigt, dass sich auch das Immunsystem damit ankurbeln lässt.
Ja, Massieren wirkt also tatsächlich nicht nur entspannend auf die Muskeln. Nein, nach einer neuen Studie mit 29 Teilnehmenden, durchgeführt in Kalifornien, auch auf das Immunsystem. Den 29 gesunden Personen, denen wurden vor und nach einer 45 Minuten dauernden klassischen schwedischen Massage Blutproben genommen. Und einer Kontrollgruppe von 24 Personen nebenan wurde auch Blut genommen, aber die wurden nur leicht berührt. Und der Vergleich der Blutwerte zeigt jetzt, bereits eine einzige Massage scheint zu wirken. Die Forschenden maßen im Blut der Massierten im Vergleich zu jenem der Berührten eine erhöhte Anzahl von weißen Blutkörperchen. Und andererseits sank der Gehalt des Stresshormons Cortisol im Blut. Beides sind Anzeichen eines erstarkenden Immunsystems. Das berichtet das Journal of Alternative and Complementary Medicine.
Nun, für alle die, die für die Wellness in die Massage gehen, ist das eine gute Nachricht. Lässt sich denn dieser Befund auch verwerten für die medizinische Praxis, also für Leute, die eine Krankheit haben?
Und die Autoren spekulieren da erstmal darüber. Sie vermuten und legen nahe oder raten dazu, dass man vielleicht künftig im Bereich von Autoimmunkrankheiten oder Entzündungskrankheiten halt auch die Massage als mögliche Behandlungsform einbezieht in die Überlegungen.
Patrick Judin mit ausgesuchten Meldungen der Woche. Sie hören Wissenschaft DRS2, das Wichtigste und Neueste aus der Welt der Forschung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, auch in der Wissenschaft. Darstellungen von menschlichen Organen, von Tieren oder vom Aufbau von Blüten sind nach wie vor fester Bestandteil vieler Wissenschaften. Doch gute wissenschaftliche Visualisierungen sind eine Kunst für sich und genau diese Kunst lehrt die Zürcher Hochschule der Künste in ihrem Studiengang Scientific Visualization. Exaktes wissenschaftliches Zeichnen mit Block und Bleistift gehört genauso dazu wie die digitale 3D-Konstruktion am Computer. Diese Woche war für die Studierenden Skizzieren von Tieren angesagt, im Zürcher Zoo. Christian Heuss hat ihnen dabei über die Schultern geschaut.
Ja, das ist gut.
Konzentriert skizzieren sie Antilopen, Nashörner oder Frösche, die 14 Zeichnerinnen und Zeichner, die sich im Zoo Zürich mit zoologischer Illustration auseinandersetzen.
Es ist immer noch das gleiche Thema, die schwarze Löcher aufmachst im Schatten.
Der Dozent Matthias Haab dreht seine Runden durch den Zoo, geht von Schüler zu Schüler, lobt, kritisiert, korrigiert.
Du siehst selber, es geht da raus. Ja. Oder?
Also. Matthias Haab unterrichtet zoologische Illustration an der Zürcher Hochschule der Künste. Er selber steht im Dienste des Tierspitals, wo er anatomische Zeichnungen und Illustrationen, zum Beispiel von Pferdeknochen, für Publikationen und Vorlesungen anfertigt.
Das Hauptanliegen ist die Skizze, die Studie in der Natur, von der Natur, ungeplant, sofort zu reagieren. Und das bedingt eine spezielle Vorgehensweise des Einzelnen.
Tierzeichnungen in der Natur bieten viele Herausforderungen. Tiere sind keine statischen Modelle, sondern sie bewegen sich. Nicht nur das, auch das Licht ändert kontinuierlich und damit auch der Schattenwurf und die Farben.
Es ist eigentlich eine Sehschule, die wir hier betreiben. Die Leute müssen begreifen, was die Gesetzmäßigkeiten sind von Licht und Schatten und Bewegung. Das geht am besten direkt in der Natur.
Jeanette Rüegg sitzt mit Block und Bleistift beim Gehege des Spitzmaulnashorns. Jeanette Rüegg ist eine erfahrene wissenschaftliche Zeichnerin mit eigenem Atelier.
Man hat eben nicht eine fixe Stellung, sondern immer hat es von hinten, von vorne, von der Seite. Manchmal sehen Positionen gar nicht wirklich nach einem Nashorn aus, aber das macht nichts. Also das ist eben auch das Interessante. Man hat das Objekt vor sich und sieht es aus allen Blickwinkeln.
Jeanette Rüegg hat an diesem Tag bereits ein halbes Dutzend Nashornskizzen zu Papier gebracht, mit Bleistift, mit Tusch, teilweise auch Aquarell. Lebendig, unmittelbar und direkt sehen diese Zeichnungen aus.
Es ist ja doch recht agil. Im ersten Moment denke ich, oh, das ist so wuchtig, aber es ist sehr ein agiles Tier. Und so die Mischung von dem Schweren, aber trotz, es hüpft ja fast ein bisschen zum Teil. Das dann versuchen vielleicht können zu übertragen in die Zeichnung.
Einige Gehege weiter sitzt der 23-jährige Student Willi Schneider auf einer Mauer. Er skizziert konzentriert Antilopen in ganz unterschiedlichen Stellungen mit Bleistift und Farbstift. Skizzieren, so sagt der Student, sei ein andauerndes Lösen von zeichnerischen Problemen.
Schattenwurf oder das Bein sieht aus, als wäre es gebrochen oder es gibt keine Spannung im Tier, es sackt zusammen. Es sind viele Sachen, die man dann vielleicht merkt, korrigiert. Es können Probleme auftauchen, die man eigentlich nicht erwartet, wenn man es eigentlich schon gemacht hat. Aber ein schlechter Tag und man kommt nie hin.
Nur andauerndes Training helfe, diese zeichnerischen Herausforderungen immer rascher zu bewältigen, bis man schließlich nicht mehr darüber nachzudenken brauche. Zeichnen sei damit auch immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst.
Herausforderungen sind halt immer zum Teil halt Frust, oder? Wenn es nicht so wäre, dann wäre es ja auch nicht spannend. Ich meine, wenn ich da hinsitzen würde und das perfekte Bild würde zeichnen, was soll ich noch machen, oder? Dann ist es ja fertig.
Die Disziplin des wissenschaftlichen Zeichnens hat in Zürich eine lange Tradition. Doch in Zeiten des visuellen Designs und der 3D-Computergrafik haftet dieser Disziplin ein etwas verstaubtes Image an. Der renommierten Ausbildung drohte vor einigen Jahren gar das Aus. Niklaus Heb, selbst ausgebildeter wissenschaftlicher Zeichner, hat vor 4 Jahren die Leitung der Studienvertiefung Scientific Visualization an der Hochschule der Künste übernommen und diese Ausbildung zu einem modernen Fachhochschulstudium umgebaut. Wissenschaftliches Zeichnen bleibe in dieser Ausbildung ein ganz zentraler Pfeiler.
Ich persönlich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Zeichnen eines der wichtigsten und wertvollsten Mittel ist, um sehen zu lernen, um gestalten und umzusetzen zu lernen. Und es ist natürlich immer noch so, dass wir sehr viele gute Zeichner ausbilden. Es ist mittlerweile aber nicht mehr das Ziel, den virtuosen Zeichner auszubilden, sondern Zeichnung ist ein Werkzeug neben vielen anderen, das es ermöglicht, Ideen aufs Blatt zu bringen, Konzeptskizzen zu machen, auch schnelle Beobachtungen oder intuitive Einfälle schnell aufs Bild zu bringen. Und dann wird das problemlos auch mit anderen Medien weiter bearbeitet.
In der Wissens- und Wissenschaftsvermittlung komme der Visualisierung eine immer wichtigere Bedeutung als Informationsträger zu, meint Niklaus Heb.
Also im Prinzip geht es darum, möglichst objektiv und sachgerecht einen wissenschaftlichen Sachverhalt in Bildform zu fassen.
Dabei geht die Spannbreite von der exakten naturalistischen Zeichnung bis zur Visualisierung und Gestaltung komplexer wissenschaftlicher Konzepte.
Aber es geht nicht einfach darum, eine Abbildung zu schaffen von dem, was man sieht, sondern hinzu kommt der ganze Wissenskontext, die ganze Wissensinhalte, die man eben mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Und diese müssen aufgearbeitet werden in eine lesbare Bildform.
Nur durch Recherche und die Zusammenarbeit mit Forschenden kann eine Illustration zum ausdrucksstarken Informationsträger reifen. Man könnte meinen, in Zeiten der Digitalfotografie und der digitalen Bildverarbeitung werde die Illustration mehr und mehr überflüssig. Doch dem widerspricht Niklaus Heb vehement.
Jeder, der sich näher mit dieser Situation beschäftigt, weiß, dass eine Fotografie immer alles zeigt, eigentlich in der Regel keine große Gewichtung oder Auswahl machen kann. Und mit der Zeichnung kann ich natürlich sehr spezifisch gewisse Aspekte betonen, andere Details, Nebengeräusche weglassen und wirklich darauf hin fokussieren, welchen Inhalt ich mit dem Bild vermitteln will.
Wissenschaftliche Illustratoren sind gefragte Spezialisten, zum Beispiel an universitären Institutionen, Universitätsspitälern oder Museen, aber auch bei Lehrmittelverlagen oder populärwissenschaftlichen Zeitschriften. Viele wissenschaftliche Illustratoren arbeiten aber auch selbstständig.
Wir sind gewissermaßen auch ein Stück Dienstleister gegenüber der Wissenschaft, gegenüber der Gesellschaft. Und das mag vielleicht nicht so wahnsinnig kreativ und eigenständig klingen, ist aber ganz enorm wichtig, letztendlich dahinter auch wieder die, welche Handsprache, welche Ideenvielfalt in diesem doch relativ eingeschränkten Rahmen der Gestalter entwickeln und einbringen kann.
Bereits in der Ausbildung lernen die Studierenden mit Forschenden zusammenzuspannen, zum Beispiel aus den Bereichen der Archäologie, der Medizin oder der Biologie. Ein aktuelles Projekt besteht beispielsweise mit dem Max-Planck-Institut für Anthropologie und Kognitionsforschung in Leipzig. Niklaus Heb.
Es geht darum, szenische Interaktion von Menschenaffen zu visualisieren. Da gibt es Videoaufnahmen, wie die Menschenaffen, zwei Schimpansen, sich begegnen und wie die sich betrachten, wie die in ihrer Gestik und Mimik interagieren. Ein Laie sieht einen kurzen Filmabschnitt von 2-3 Sekunden und sieht vielleicht, da passiert etwas, sieht aber gar nicht richtig, was passiert, welche Gesten jetzt auch die entscheidenden sind, welche Reaktion auf welche Mimik folgt. Und das ist natürlich eine große Arbeit, gemeinsam mit dem Forschern, mit den Wissenschaftlern, das zu analysieren und zum Beispiel in Standbilder, in Bildfolgen zu bringen und zu sagen, welche Momente der Gestik, welche Ausdrucksformen sind in welchem Kontext wie wichtig und für diese dann die richtige Bildform zu finden. Das ist dann eigentlich unser Auftrag.
Um die richtige Bildform zu finden, braucht es eben jene handwerklichen Fertigkeiten, die an diesem Nachmittag auch im Zoo Zürich gelernt werden. Das feine Skizzieren mit Blatt und Bleistift.
Ruhig, vielleicht ein bisschen einfacher. Also aufpassen, dass es nicht ins Mölen kommt. Okay.
Das war eine Reportage von Christian Heuss. Und das war Wissenschaft Deris 2. Die nächste Ausgabe hören Sie nächsten Samstag um 12.40 Uhr oder in der Wiederholung am Sonntag um 19.30 Uhr. Wissenschaft Deris 2 können Sie auch im Internet nachhören oder dort als Podcast abonnieren unter wissenschaft.deris.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung unter Mikrofon Pascal Bieber.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.